Zu Anfang lese ich uns einen Bibeltext aus Philipper 4, Vers 4 bis 7. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: Freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Was meint ihr? Was bewirkt in euch der Glaube an Gott und die Nachfolge Jesu Christi? Also es ist keine rhetorische Frage, es ist eine Frage an euch. Denkt mal kurz nach. Wenn ihr an Gott glaubt, wenn ihr Jesus Christus nachfolgt, was macht das mit euch? Und dann ruft einfach mal rein, was euch in den Sinn kommt. Oder was ihr selbst erlebt habt. Eingetragen sein durch Freude und Leid.
Erlösung.
Oder stellt euch vor, ihr wärt nicht im Glauben an Gott und nicht in der Nachfolge Jesu Christi. Könntet ihr euch vorstellen, wie dann euer Leben verlaufen wäre?
Das will ich gar nicht.
Willst du gar nicht?
Eine Veränderung des Denkens.
Eine Veränderung des Denkens. Okay.
Ich weiß, wohin ich gehe, wo eigentlich meine Heimat ist, also was mein Ziel ist.
Ah, du kennst deine Heimat, du kennst dein Ziel.
Ja.
Vergebung. Vergebung ist ja wie Neuanfang auch, ja. Habt ihr es auch erlebt, wie der Paulus im Philipperbrief es schreibt, dass ihr eine Freude habt in dem Herrn alle Wege? Oder gibt es Zeiten, da seid ihr einfach nur down?
Auch da kann man Freude haben.
Auch da kann man Freude haben, ja?
Ja.
Ja. Freudig. Das könnte schlimmer kommen, ja. Das freut mich, das kann schlimmer. Und eure Güte, ist sie den Menschen um euch herum bekannt, dass ihr besonders gütig seid? Oder in die Elberfelder Bibel übersetzt, eure Milde. Seid ihr bekannt dafür, dass ihr mild seid? Oder wie steht es um eure Sorgen? Wenn es mit der Arbeit oder mit der Wohnung nicht passt. Oder wenn es in der Familie Ärger gibt. Oder überhaupt, wenn bestimmte Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Oder wenn die Regierung wieder irgendwelche Gesetze erlässt, die einen herausfordern. Könnt ihr die Sorgen abgeben? Einfach loswerden? In Dankbarkeit? So ist Gott. Er ist da und verändert Menschen zum Guten hin. Er ist da und gibt einen Ausblick auf die Zukunft. Es gibt bei ihm kein schlechtes Ende. So ist Jesus Christus. Er hat das Bitterste vom Bitteren erlebt. Und er hat Menschen befreit aus ihren Zwängen. Und heute ist es an jedem selber, das aufzunehmen und anzunehmen und in sich verwirklichen zu lassen. Und wir hören heute von einem Menschen, der das ein Stück für sich verwirklicht hat. Doch ich erzähle eine kleine Geschichte noch. Im Frühjahr befand ich mich auf einer Reise. Es ging zur Klausurtagung der Personalräte nach Dessau-Mildensee. Mildensee ist nicht Dessau. Wer Dessau ein bisschen kennt, der weiß, Mildensee liegt an der Autobahn. Also mit dem Auto super zu erreichen. Da ist auch gleich das Strandbad Adria. Aber man kommt nicht wirklich gut über den Bahnhof Dessau hin. Ich habe mir die beste Zugverbindung ausgeguckt. Und der Regierung sei Dank gibt es ja jetzt das Deutschlandticket. Und man kann reisen, wohin man will, mit dem Nahverkehr. Man braucht sich nicht Gedanken machen, wie denn die Strecke ist, sondern man kommt irgendwie an und die Schaffner sagen, alles gut. Also machte ich mich auf den Weg, setzte mich in den Zug, fuhr nach Halle und von Halle ging es weiter nach Gräfenhainichen. So hatte mir der Routenplaner angezeigt, ist die beste Strecke, dorthin zu kommen. Also fuhr ich nach Gräfenhainichen von Halle und landete dort auf dem Bahnhof. Gräfenhainichen, ein kleiner, verträumter Ort, eine Kleinstadt von vielleicht 11.000, 12.000 Einwohnern. Nicht sonderlich attraktiv, jedenfalls in Gräfenhainichen sollte ich in den Bus umsteigen. Das tat ich auch, suchte dann die Bushaltestelle und der Bus wartete schon, umringt von einer Schulklasse, die gerade kräftig Lärm machte. Und eine Busfahrerin, so eine Altrockerin, vom Aussehen her, die dann raustrat und schon mal die Kinder und Jugendlichen so etwas in ihrer schnottrigen, freundlichen Art und Weise in die Schranken wies. Jedenfalls war die Zeit dann ran, dann machte sie den Bus auf. Wir stiegen ein. Ich fühlte mich richtig jugendlich, so inmitten diesen ganzen Tumultes. Jedenfalls die Busfahrerin blickte nach hinten, rief dann zu, ich vermute mal zu den Jugendlichen, nicht zu mir, also nehmt mal eure Schmerztabletten, eure Zahnschmerztabletten, es geht los. Also, weil das Schreien deutet ja darauf hin, dass sie Schmerzen haben mussten. Und deswegen hatte sie das so in den Raum gesagt. Ich musste auch erstmal kurz nachdenken. Und dann ging es los und dann fuhren wir mit dem Bus Landstraße in Richtung Dessau. Ganz in der Nähe ist ja auch der Wörlitzer Park oder Ferropolis, dieses Stahlstadion, diese Bühne, wo auch Konzerte stattfinden. Eine Naturstation befindet sich dort. Und irgendwann kamen wir dann an die Station Mildensee, Dessau-Mildensee. Ich stieg aus und war dann da. Und ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich mit Gräfenhainichen ja die Geburtsstadt von Paul Gerhardt besucht hatte. Das wurde mir erst später bewusst, dachte ich, aha, das ist also die Geburtsstadt gewesen. Und es war auch nicht mehr anzusehen, dass diese Stadt vor knappen 400 Jahren komplett zerstört wurde. Vor 400 Jahren, es war Zeit auch des 30-jährigen Krieges. Er ging von 1618 bis 1648. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen Orientierung habt. Wann war die Reformation? Irgendwann um 1500, ja, da als Martin Luther auftrat und die christliche Welt durcheinanderwirbelte, die bisher hauptsächlich katholisch geprägt war. Und daraus eine eigene Konfession entstand, weil es nicht wirklich eine Einigung gab innerhalb der katholischen Kirche. Und aus dieser Reformation entstanden ganz viele neue Strömungen. Es entstanden neue Bewegungen. Das Luthertum wurde ganz stark. Und nun könnt ihr euch vorstellen, aber auch die katholische Kirche hatte ja etwas verloren. Und das versuchten sie zurückzuerobern. Nicht nur auf Überzeugungswege, auf geistlichem Wege, sondern auch mit Gewalt und Heer, mit Armee. Und da ging es hier gerade in dieser Ecke richtig heiß her. Von Schweden bekam die Reformation Unterstützung von Gustav Adolf. Und er kam mit einer Armee her und er kämpfte hier auch gegen die Feinde quasi. Und um 1632 fiel er bei Lützen. Deswegen haben wir die Gedenkstätte dort, deswegen gibt es in Weißenfels das Geleitshaus. Dieser König ist dort umgekommen im Krieg. 30 Jahre dauerte der Krieg. 30 Jahre. Was für eine Zeit. So ein Krieg kommt nicht von ungefähr. Er entsteht, wenn in den Menschen gleich kontinentalplattenmäßig ein Bruch geschieht. Und diese Reformation, die Martin Luther angestoßen hatte, war der Anfang dieses Bruches. Der Bruch ging durch die gesamte Gesellschaft. Der Bruch war im Herzen drin. Und solche Kontinentalplattenverschiebung, wie sie hin und wieder stattfindet, sie baut Spannung auf. Und diese Spannung lässt sich oft nicht anders lösen, als dass irgendwo ein Vulkan ausbricht, irgendwo ein Erdbeben geschieht, ein Tsunami entwickelt. Jedenfalls viel Leid und Elend mit sich bringt. Und dieser 30-jährige Krieg war Ausdruck dieser inneren Kontinentalplattenverschiebung. Es war eine harte Zeit. Berlin zum Beispiel verlor innerhalb dieser Zeit über die Hälfte der Bevölkerung. Na gut, es waren nicht so viele, es waren 12.000 Leute. Berlin war damals noch klein. Danach waren es 5.000 Leute. Als die schwedischen Gruppen hier durchzogen, nun, es waren die auf der Seite der Reformatoren, aber ihr müsst nicht denken, dass die Reformatoren immer die Guten waren und die anderen die Bösen. Die mordeten und brandschatzten genauso. Die hatten genauso Bedürfnisse. Die Soldaten waren hungrig, die waren gierig. Die wollten erobern. Die hatten nicht die christliche Milde in sich drin. Vielleicht manche, aber längst nicht alle. Und so zogen sie auch durch Gräfenhainichen und steckten es in Brand. Die protestantischen schwedischen Truppen. Das Gräfenhainichen, in welchem noch ein paar Jahrzehnte zuvor im Jahre 1607 in einem Gasthaus ein kleiner Junge zur Welt kam. Paul Gerhard. Er wusste noch nicht von diesem zerstörerischen Krieg. Aber er sollte die Folgen sehr, sehr deutlich spüren. Paul Gerhard wurde als Sohn eines Gastwirtes geboren. Er betrieb auch Landwirtschaft, um sie zu versorgen, seine Familie zu versorgen, vielleicht ein bisschen darüber hinaus noch. Und er war später auch Bürgermeister. Und dieser Vater hatte eine Frau genommen, eine Pfarrerstochter aus Eilenburg. Und diese beide gemeinsam gründeten den Ehestand und hatten Familie. Und Paul Gerhard mittendrin. Der Krieg brach 1618 aus. Da war Paul Gerhard 11 Jahre alt. Ein Jahr später starb sein Vater. Zwei Jahre später, drei Jahre später seine Mutter. Und Paul Gerhard hatte noch einen Bruder, der später an der Pest gestorben ist. Mit ihm kam er auf die Grimmarsche Schule. Und das war so eine lutherisch geprägte Schule. Dort wurden hohe Beamte ausgebildet. Die kriegten dann schon mal ihre Prägung, wie man zu sein hatte. Diese Schule bewältigte er ganz gut. In seinem Zeugnis hieß, Paul war fleißig, er war gehorsam und er war talentiert. So seine Eigenschaften. Also ein relativ unauffälliger Typ. Es war kein Rebell, wie Jan Hus. Es war keiner, der viel Lärm um sich machte. Er war eher still. Er war ein Introvertierter, würde man heute sagen. Er hatte ein reiches Innenleben. Und dort hatte er auch schon dann Berührung gehabt, auch zur Poesie, zur Kunst des Dichtens. Und das schienen ihm auch dort schon kleine Wurzeln geschlagen zu haben, kleine Pflänzchen brachen auf. Ein Weilchen später ging er nach Wittenberg und wollte dort Theologie studieren. Das hat er auch getan. Nun war es die Zeit des Krieges und man sollte sich nicht so vorstellen, wie man heute vielleicht studiert. Okay, die Studenten, die haben es auch nicht immer so einfach. Manchmal fehlt das Geld, man guckt schon, welche Wohnung man sich überhaupt leisten kann. Vielleicht muss man in eine Wohnungsgemeinschaft, also eine WG, wie heißt das, eine Wohngemeinschaft gehen, damit man etwas Geld spart oder man findet irgendeine Lösung. Man kriegt vielleicht noch BAföG. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einfach ist ein Studentenleben nicht. Und damals war es echt schwierig, denn das Land war vom Krieg zerbeutet. Es war kaputt. Die Menschen waren oft gestorben, ermordet worden. Die ganze Struktur war durcheinander. Das Denken war eher darauf gerichtet, wie kann ich am besten überleben, wie kriege ich für den nächsten Tag Nahrung, als darüber nachzudenken, wer denn Gott ist oder was Jesus Christus tut. Und ihr könnt euch vorstellen, so lesen wir es ja auch, dass wenn harte Zeiten kommen, dann ist das mit der Liebe nicht mehr so einfach. Dann wird die Liebe in vielen erkalten. Weil es nur noch darum geht, zu überleben. Wenn nur noch jeder seins sieht. Und in diesen Zeiten ist es besonders schwer, dieses, was Gott in einen hineinlegen möchte, dieses Leben zu entfalten, aufblühen zu lassen, diese Freude zu spüren, die Dankbarkeit zu haben und das Sorgen zu lassen, stelle ich mir nicht einfach vor. Das ist eine echte Herausforderung. Er kam dann, als er fertig war mit Studium, nach Mittenwalde. Das liegt südlich von Berlin. Also jetzt schon fast eingemeindet, aber damals war es noch weit weg von Berlin. Nahm seine erste Pfarrerstelle an. Hatte auch die Stelle eines Propstes in sich, also er musste etwas Aufsicht führen über die anderen. Und diese Stelle war nicht wirklich toll für ihn. Erstens, das Gehalt war sehr spärlich, also das war nicht so, dass man damit gut leben konnte. Und natürlich auch den ganzen Ärger, den man dann hatte mit Leuten und so weiter, das war echt kompliziert. Und damals aber schon, als er in Mittenwalde war, hatte er schon Lieder gedichtet. Er hatte seine Eigenschaft als Dichter gefunden. Interessanterweise. Ich glaube, es waren 9 Jahre vor Pauls, oder wie er sich selbst gerne nannte, Paulus Geburt, wurde in einem anderen Zipfel Deutschlands, nämlich in der Nähe meiner Heimatstadt Guben, in Großbresen, auf einem Dorf, in einem Gasthaus, ein Sohn geboren. Und der Gastwirt hatte ebenfalls eine Pfarrerstochter zur Frau genommen. Und dieser Sohn studierte ebenfalls Theologie. Und als Paul Gerhardt seine Stelle in Mittenwald aufgab, um nach Berlin zu ziehen und dort in der Nikolaikirche den Dienst als Pfarrer zu tun, traf er auf diesen Menschen. Ihr werdet ihn vielleicht kennen. Es ist Johann Krüger. Wenn ihr heute im Gesangbuch nachschaut, sind viele Lieder von denen Paul Gerhardt den Text geliefert hat, von Johann Krüger mit Melodie versehen. Johann Krüger war damals als Professor und auch als Kantor in der Nikolaikirche angestellt und hatte schon ein Liederbuch rausgegeben. Und Paul Gerhardts Gedichte haben dort schon im Jahre 1647 18 Lieder sind dort aufgenommen worden. Und dieses Liederbuch, es hieß Praxis Pietatis Melita, da wie auch immer das ausgesprochen wird, das wuchs mit der Zeit. Knappe 8 Jahre später, oder nee, also ungefähr, waren es schon 64 Lieder. Und 1661 waren es 90 Lieder, bei denen Paul Gerhardt der Text geliefert hatte. Wisst ihr, wie das war? Es gab ja zu der Zeit die offiziellen Lieder, diese Bekenntnislieder, diese Martin-Luther-Lieder, diese Ein feste Burg ist unser Gott, dieses klare Bekenntnis, dieses Kämpferische, die es in sich hatten, die eine harte Zeit hinter sich hatten und die dieses Bekenntnis immer und immer wieder zum Ausdruck brachten. Dieses kämpferische, klare Bekenntnis aus der lutherschen Zeit. Und dann kam Paul Gerhardt und er brach dieses alte Wir, unser Gott, brach er auf in ein stilles Ich. Das, was Martin Luther gemeinsam hatte mit diesem Bekenntnis, wir sind gemeinsam eine Kirche, wir dienen Christus, dieses Wir wurde ein Ich. Es wurde ein stilles, in sich gekehrtes Ich. Vielleicht können wir es ein Stückchen nachvollziehen. Also, falls ihr hin und wieder mal auch Gebete in Kirchen beobachtet oder auch in unserer Gemeinde, dann gibt es die Möglichkeit, in Wir-Form zu beten. Herr, wir danken dir und so weiter. Das fällt gar nicht auf. Obwohl es gar nicht raus ist, ob wirklich alle danken. Aber es ist Wir-Form. Oder es gibt auch die Möglichkeit, in Ich-Form zu beten. Herr, ich danke dir. Herr, ich bitte dich. Herr, du bist für mich. Das ist ein großer Unterschied. Es ist beides okay, aber es ist ein Unterschied. Was macht das mit mir? Und so hatte Paul Gerhardt in diese Reformation etwas ganz Persönliches mit eingebracht. Von seinen Liedern fangen einige, ich denke, das waren über 10 Lieder mit dem Ich an. Und die meisten Lieder sind in Ich-Form geschrieben. Und wisst ihr, was passiert ist? Diese Lieder, dieser Text, den Paul Gerhardt geschrieben hat, der ist nicht erst in Kirchen groß geworden beim Singen, sondern er ist in kleinen Hausversammlungen groß geworden. Dort hat man seine Texte geschätzt. Man hat sie nachempfunden. Man konnte, so wie wir auch heute Lieder singen von ihm, können wir diese Geschichtchen, die geschrieben sind, nachempfinden und können uns wiederfinden darin. Ich finde, Paul Gerhardt hat in seinen Liedern eine großartige Ordnung, eine innere Ordnung, die er wiedergibt. Es ist zum einen eine unglaubliche Zuversicht, eine Liebe zur Natur, zur Schöpfung, die Ausdruck findet in Geh aus mein Herz und suche Freud. Ja, wenn ich euch heute sagen würde, Mensch, junge Mensch, Mädel, suche Freude. Suche die Freude. Suche sie heute, heute Nachmittag. Was würdest du tun? Fernseher an. Am Handy mal rumgoogeln. Ja, dann Natur zum Beispiel, ja. Aber dieser Aufruf, geh aus, mein Herz, suche Freude. Wenn es euch mal nicht gut geht, ruft euch das zu. Mein Herz, suche Freude. Und wo findet man nicht besser Freude, als bei dem, der die Freude geschaffen hat? Natürlich kann er sie in vielen schaffen oder auch bewirken. Nicht nur durch Natur, auch in vielen anderen. Aber diese Freude zu suchen, dass es mir gut geht, innerlich, dass ich aufatmen kann, das war Paul Gerhardt ein Anliegen. Und Paul Gerhardt, der hatte enorm viel durch. Irgendwann mal, als er eine sichere Stelle hatte, mit einigermaßen geregelten Einkommen, hatte er sich getraut zu heiraten. Er wollte nicht unverantwortlich sein. Er wollte wirklich Geld verdienen, um das täglich Brot zu haben. Darum ging es. Nichts verhungern zu müssen. Und dann hatte er geheiratet und die hatten Kinder gehabt. Und in solchen Zeiten ist es ja bei der medizinischen Versorgung erstmal sehr mies. Und auch die Krankheiten grassierten, die Pest grassierte. Es war hygienisch absolut Katastrophe. Und so starben 4 von seinen Kindern in ganz jungem Alter. Das muss man erstmal verdauen. Nur ein Junge hat ihn überlebt. Und wenn wir weiter Lieder singen von ihm, lasst euch das einmal durch den Kopf gehen. Was hat es mit ihm gemacht? Normalerweise müsste er gebrochen sein, verbittert mit Gott, der so ein schweres Schicksal auf ihn legt. Ist er aber nicht. Denn was würde es ihm denn nützen, dass trotz aller Schicksalsschläge er verbittert oder mit allen Schicksalsschlägen verbittert wird? Es bringt doch niemanden was. Und das hat Paul Gerhardt erkannt. Paul Gerhardts Lieder, Paul Gerhardts Gedichte, die dann auch Lieder wurden, die haben Einzug gehalten. Die haben den Menschen in der Zeit echt Trost gegeben. Sie haben ihnen eine innere Ordnung wiedergegeben. Nicht nur, dass man Freude empfinden konnte, sondern dass man auch all das auf das ewige Ziel hin sehen konnte. Und wenn ihr die Lieder singt oder vielleicht zu Hause auch nochmal nachhört oder nachlest, dann achtet auf den Text. Immer wieder diese Verknüpfung mit diesem Höchsten, der ist und der das Ziel der Dinge ist, von dem alles abgeleitet ist. Diese Verwobenheit. Einer sagte, wie ungesucht, wie fein weiß er, in das zeitliche Ewigkeitsgedanken hineinzuweben. So, als wäre es das Natürlichste der Welt. Und wenn wir heute mit Menschen im Gespräch sind, in Kontakt sind, die diesen Ewigkeitsgedanken nicht kennen, und davon gibt es wirklich viel, dann ist vielleicht Paul Gerhardt einer, der uns inspirieren kann, von dem wir lernen können, es auf eine natürliche Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, was uns Gott wert ist. Paul Gerhardt schrieb auch das Lied, das aus Psalm 37, Vers 5 entlehnt ist. Ich höre, du hast ihn schon auf den Lippen. Psalm 37, Vers 5, Befiehl. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und er schreibt daraus folgendes Lied. Das heißt, er liefert den Text, wie immer. Befiehl du deine Wege. Und was dein Herz kränkt. Was kränkt euer Herz? Was macht es krank? Woran leidet ihr? Deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pfleger, des, der den Himmel lenkt. Und da haben wir wieder diese Beziehung, dieses, ich stehe in meinem Leben, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich weiß den nächsten Schritt nicht, ich bin gekränkt von manchen, ich kann nicht so einfach aus mich raus, ich ärgere mich über vieles. Und dann sagt er, guck mal, dem, der den Himmel lenkt, dem kannst du dich anvertrauen. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Bahn und Bahn. Der sagt, dieser Gott, der den Wolken, der Luft und den Winden den Weg weist, der über allem steht, der wird auch Wege finden, die dein Fuß oder da dein Fuß gehen kann. Und das finde ich das ist überwältigend, oder? Dass mein kleines Leben von dem gelenkt werden kann, der das große Weltgeschehen lenkt. Das ist doch etwas, was unglaublich ist. Und der das große Weltgeschehen in seiner Hand hat, der gute Gott, der Schöpfer allen Lebens, wie sollte er nicht auch Gutes in meinem Leben wiederfinden, wenn ich gekränkt bin, wenn es mir schlecht geht, wenn ich unten bin, wenn ich überfordert bin, dann ist doch der auch für mich einen Weg finden kann. Und das schreibt er in diesem Lied. Befiehl du deine Wege. Dieses Lied wollen wir jetzt singen. Thank you.
Thank you.
Das war eine lange Geschichte. Aber vielleicht könntet ihr ein bisschen nachvollziehen, was den Paul Gerhardt bewegt. Christoph, du hattest mich darauf aufmerksam gemacht, dass gerade in Paul Gerhardts Liedern auch immer so eine letzte Himmelsstrophe zu finden ist. Eine Strophe, die auf das Wesentliche hinweist, auf den Himmel, auf das, was Gott ist, im Zentrum. Und das finde ich schon eine wunderbare Ausrichtung, die wir auch für unser Leben aufnehmen können, die wir verwirklichen können, den Blick nicht zu verlieren für das, was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Der Paul Gerhardt war Pfarrer in Berlin. Und dort ging es heiß her. Denn aus der christlichen Reformation gab es weitere Reformationen, zum Beispiel die von Calvin. Und aus dieser Bewegung stammte die reformierte Kirche. Und vielleicht wissen wir den Unterschied nicht wirklich. Wenn wir unsere Gemeinde betrachten, dann sind wir eher die Calvinisten als Lutheraner, wenn ich mal so grob sagen. Von dem, wie wir glauben, gewohnt sind zu leben. Jedenfalls ging es auch zwischen den Lutheranern und den Calvinisten, zwischen den Reformierten, heiß her. Es ging so weit, dass der, 1962, der Kurfürst Friedrich Wilhelm ein Toleranzedikt erlassen musste. Der musste mit Macht Frieden schaffen zwischen den beiden Konfessionen. 1662, ja, danke. Und 1613 hatte schon der Brandenburger Kurfürst Johann Sigismund, er war zum reformierten Bekenntnis übergetreten, der hatte schon ein Verbot erlassen für die Prediger, dass sie auf den Kanzeln das Beschimpfen der Gegner, das Schreien, Verdammen, Lästern, Stürmen und Schelten ohne alle Scham und Scheu zu unterlassen haben. Das müssen Zeiten gewesen sein. Oi, oi, oi. Der Sigismund der Glaube des Fürsten, damals ist das der Glaube des Volkes gewesen. Das heißt, da wurdest du nicht gefragt, das musstest du einfach glauben. Aber das wurde hier aufgeweicht. Der Sigismund hatte zum Beispiel gesagt, okay, das Volk kann frei wählen, ob es lutherisch bleiben soll oder ob es calvinistisch werden soll. Na gut, in Berlin hat er auch keine Chance gehabt, denn es gab nämlich den Berliner Tumult. Und die hatten, als sie merkten, der Sigismund geht zur Reformation über, dann hatten sie einen echten Tumult veranstaltet. Und sie wollten lutherisch bleiben. Und so hat der Sigismund gesagt, okay, dann kommen nur die hohen Beamten mit mir, die werden calvinistisch und die und so weiter, aber das Volk kann frei wählen. Und die Lutheraner allerdings, auch zu denen Paul Gerhardt gehörte, hatten sie ja auf das Luthertum eingeschworen. Die mussten ja zum Beispiel auch, da gab es so bestimmte Verpflichtungen, da mussten sie darauf schwören, dass sie sich daran halten. Und auch Paul Gerhardt hatte geschworen. Und nun kam das Toleranzedikt. Und es sagte, dass man den anderen, den Calvinisten, akzeptieren soll als Christ. Das war schwer. Also, Paul Gerhardt war einer der sanftmütigsten seiner Zeit. Wenn er in der einen Strophe, haben wir es gesungen, in der Du meine Seele singe, da steht in Strophe 4, hier sind die treuen Sinnen, die niemand Unrecht tun, die allen, die denen Gutes gönnen, all denen Gutes gönnen, die in der Treue beruhen. Das war Paul Gerhardt. Der hatte niemandem Unrecht getan. Er war als die sanftmütigste Seele in Berlin bekannt. Er hatte die Calvinisten nicht beschimpft, wie die anderen Pfarrerskollegen es getan haben. Ja, seine Lieder waren ja bei den Calvinisten sogar berühmt geworden. Selbst die Katholiken haben seine Lieder gesungen. Und jetzt sollte er durch das Toleranzedikt etwas zustimmen, was seinem Gewissen widersprach. Nicht, dass er die anderen nicht mochte, aber er hatte sich auf etwas verpflichtet. Da kam er nicht drüber. Und selbst als die Frau vom Friedrich Wilhelm, als sie sagte, nee, den kannst du nicht entlassen aus dem Kirchendienst, das ist der Paul Gerhardt, dessen Lieder ich so gerne singe. Der hat keiner Fliege etwas zuleide getan. Da ging es nochmal, man wollte ihm eine Chance geben, so ein bisschen so reinmogeln. Und Paul Gerhardt hatte irgendwann gesagt, ich kann das nicht. Ich muss den Dienst verlassen. Und damit verließ er auch das geregelte Einkommen, Zeiten der Not. Seine Frau starb ein Jahr später. Und er wollte aber sein Gewissen nicht beschmutzen. Er wollte sich selbst treu bleiben. Nach einem Weilchen nahm er eine Pfarrerstelle in Lübben an. In Lübben war es nicht ganz so einfach. Zum einen, weil er auch schwächer wurde, aber zum anderen auch, weil er ein Pfarrhaus angeboten bekam, welches völlig runtergewirtschaftet war und es überhaupt erstmal wohnlich gemacht werden musste. Und dann hatte er auch ein bisschen Ärger mit den Lübbenern, denn er als Sohn eines Gastwirts hatte seine Brauereirechte mitgenommen und braute sein eigenes Bier. Und das wollten die Lübbener nicht. Die hatten die befürchteten Konkurrenz, muss man sich vorstellen, als Pfarrer, ja, Bierbrauen, schon interessant. Außerdem war in Lübben, das ist ja so die slawische Ecke, Brandenburger, ja, so, ich kenne sie ja aus Grubenvideos, sie sind naturverbunden, gerade raus, einfach, verlässlich. Die fanden das nicht gut, dass er seine Perücke trug. Also es gab einen Perückenstreit in Lübben. Eine Perücke hatte. Genau. Also solche kleinlichen Geschichten waren da. Aber ungeachtet dessen war er dann in Lübben doch geschätzt, auch aufgrund seiner Empathie, die er ausstrahlte. Und dort starb er dann 1676 und wurde in der Lübbener Kirche beigesetzt. Und so kommt es, dass wir, zumindest ich, rein zufällig den Geburtsort von Paul Gerhardt besuchen durfte und auf der Fahrt zu meinen Eltern, Fritz und ich, wir durch Lübben gefahren sind, als im Sterbeort von Paul Gerhardt. Paul Gerhardt hat ein ganz starkes Innenleben gehabt. Und ich wünsche uns, dass wir von ihm lernen können, das, was in uns drin ist, dass wir es zum Klingen bringen. Dass es nicht immer angeregt werden muss von allen möglichen äußeren Ereignissen. Da muss man noch was erleben und da muss man noch zur Konferenz fahren und dort müssen wir mal in die Gemeinde gucken und dort brauchen wir nochmal Impuls. Sondern dass Gott in uns selber der größte und stärkste Impulsgeber ist. Und dass dann, wenn wir zur Stille finden, wenn wir in die Ruhe kommen, dass dann diese Impulse zu hören sind und in sich zu leben beginnen. Keine Sorge, wenn es stille wird. Das ist nicht nur Leere und Einsamkeit. Es ist Leben. Leben, was Gott schenkt. Und Paul Gerhardt hat es so wunderbar in seinen Liedern zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel dieses eine Weihnachtslied, welches wir jetzt nicht singen, keine Sorge. Ich stehe an deiner Krippen hier, ist von Paul Gerhardt. Und wie kunstvoll er schreibt, ich komme und bringe und schenke dir. Also wie das ja auch die drei Könige gemacht, die Könige gemacht haben, ihm dem Jesuskind geschenkt, dir, was du mir hast gegeben. Er spannt diesen großen Bogen. Das ist ja das, was man im Leben bringen kann in anderen. Also was ihr den anderen Gutes tun könnt. Wenn ihr an eurer Nachbarstür klopft und ihm, was weiß ich, ein Stück selbstgebackenen Kuchen bringt oder etwas vom Markt mitbringt, dann ist das, was ihr dem schenkt, habt ihr ja auch bloß geschenkt bekommen in eurem Leben. Das dürft ihr weiter schenken. Das ist eine ganz großartige Erfahrung. Die schildert Paul hier in diesen Worten bei Jesus, bei dem Jesuskind. Und er ist so beeindruckt von dem Jesuskind. Von diesem Jesus, von dem er im Inneren sieht, dass es nicht nur das Baby ist, was dort liegt, sondern dass es der große Herr des Alls ist, den Gott erhöht hat, auf den Thron gesetzt hat, der von Anfang an da war als Weisheit, die regiert hat. Und dann schreibt er, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O das mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein tiefes Meer, dass ich dich möchte fassen. Spürt ihr, was in dem Paul Gerhard vor sich ging? Wie reich sein Innenleben war? Trotz all dem, was er Schlechtes erlebt hat, was er an Grausamen mitbekommen hat, welche Kämpfe er durch hat, genau wie du und ich immer wieder. Und er hat diesen Jesus so ins Herz geschlossen. Er hat diesem Gott, dem Schöpfer aller Dinge, so vertraut bis zum Schluss. Und sein Testament, welches er seinem Sohn gewidmet hat, ist bezeichnend für ihn. Lasst mich einen Auszug lesen. Nachdem ich nunmehr das 70. Jahr meines Alters erreichet, auch dabei die fröhliche Hoffnung habe, dass mein lieber, frommer Gott mich in Kurzem aus dieser Welt erlösen und in ein besseres Leben führen werde, als ich bisher auf Erden gehabt habe, so danke ich ihm zuerst für alle seine Güte und Treue, die er mir von meiner Mutterleibe an bis auf die jetzige Stunde an Leib und Seele und allem, was er mir gegeben, erwiesen hat. Daneben bitte ich von Grunde meines Herzens, er wolle mir, wenn mein Stündlein kommt, eine fröhliche Abfahrt verleihen. Meine Seele in seine väterlichen Hände nehmen und dem Leibe eine sanfte Ruhe in der Erde bis zu dem lieben jüngsten Tag bescheren, da ich mit allen meinigen, die nur vor mir gewesen und auch künftig nach mir bleiben möchten, wieder erwachen und meinen lieben Herrn Jesum Christum, an welchen ich bisher geglaubet und ihn doch nie gesehen habe, von Angesicht zu Angesicht schauen werde.